HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Da steigen wir heute ein in die geheimnisvolle Welt des Vatikanischen Geheimarchivs. Und zwar im Gespräch mit einem der renommiertesten Experten dazu. Hubert Wolf heißt er, Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Universität Münster. Von ihm werden wir etwas erfahren über eine der aufregendsten kirchenhistorischen Forschungen der letzten Jahre. Und zwar zu Papst Pius XII., dem Papst der Nazizeit, und der Frage, warum er bis zum Ende seiner Amtszeit 1958 zum Holocaust geschwiegen hat. Herr Professor Wolf, als klar wurde, dass der Vatikan in diesem Frühjahr die Archive für die Regierungszeit von Papst Pius XII., also von 1939 bis 1958, öffnen würde, da haben Sie gesagt, das war für Sie wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten zusammen. Was bringt einen nüchternen Historiker zu so einem Gefühlsausbruch?
Naja, also meine Mitarbeiterinnen und ich, wir haben 20 Jahre auf diesen Tag gewartet. Mhm. Wir haben uns intensiv vorbereitet. Wir waren in unzähligen Archiven in Deutschland, in den USA, in Italien, in Frankreich, in Spanien. Wir haben immer wieder diese Frage erwogen, warum hat er nicht geredet? Wir haben uns mit Hochhut auseinandergesetzt. Ja? Und jetzt gibt es die Möglichkeit, jenseits aller Polemik, jenseits aller Apologetik, an den Quellen das zu tun, was wir als Historiker tun wollen, offene Fragen stellen. Und jetzt werden 400.000 archivalische Einheiten, 400.000 mal 1.000 Blatt zugänglich, die bisher niemand gesehen hat. Das ist so eine ganz großartige Sache. Und übrigens, wenn man einmal mit dem Virus des Vatikanischen Archivs infiziert ist, das ist ein positiver Virus, dann kriegt man diesen Virus nicht mehr los.
Aber der Virus, was ist er denn? Was heißt das? Also es sind Quellen, die einfach noch nicht erschlossen sind.
Ja, sie sind mittendrin. Mhm. Und vor allem, was Sie bisher kennen, ist ja nur der Output. Sie wissen, was hat der Papst, was hat der Kardinalstaatssekretär, was haben die Nunzien, was haben die Bischöfe nach außen geäußert. Und jetzt sind sie innen drin, hinter den Mauern des Vatikans, und sie fangen an zu verstehen, wie Entscheidungsfindung passiert. Es ist ein sehr differenzierter Prozess. Es gibt Tauben und Falken. Es gibt ausgesprochene Judenfreunde, wenn wir beim Thema bleiben. Und es gibt ausgesprochene Antisemiten. Mhm. Wer hat das Ohr des Papstes? Wie werden Informationen verarbeitet? Wir müssen uns mal vorstellen, in der Zeit des Nationalsozialismus hat der Heilige Stuhl 70 Nunziaturen. Da kommt jeden Tag fast ein Bericht.
Also deshalb auch diese ungeheure Fülle von Material.
Ja. Der Heilige Stuhl lagert Weltgeschichte ein. Das ist ein ungeheuer spannender Prozess. Und gerade in dieser Frage, wo es um die Ermordung von 6 Millionen Juden geht und wo es darum geht, wie hat die Kirche sich verhalten, da braucht es quellenmäßige, fundierte Arbeit. Mhm. Und die Chance haben wir jetzt.
Und Sie haben auch Zugang zum sogenannten Privatarchiv von Pius XII. Ist das nochmal eine weitere Stufe der Intimität, sozusagen zu schauen, was hinter den Mauern passierte?
Na ja, gut, die Frage ist, was heißt Privatarchiv? Also es gibt eben ein Archiv, wo Pius XII. Seine Ansprachen und seine Texte noch einmal mit seiner kleinen Handschrift bearbeitet hat. Und das ist natürlich hochspannend. Also wir versuchen herauszufinden, wer hat eigentlich die Entwürfe gemacht. Ja, also wer war der Ghostwriter oder Holy Ghostwriter? Ja. Aber was ändert der Papst eigentlich selber? Und wenn man dann merkt, der Papst streicht einen Abschnitt, formuliert ihn ganz neu, da merkt man, das ist das, was ihm wichtig ist.
Und das wäre sozusagen die Goldader. Ja? Also die Frage, hat er in der Vorbereitung einer bestimmten Ansprache, zum Beispiel dieser berühmten Weihnachtsansprache, hat er das Stichwort Juden, hat er das Stichwort Judenvernichtung möglicherweise vorgefunden in Entwürfen, hat er das selbst gestrichen? Aber so weit sind sie noch nicht. Aber das wären im Grunde Goldadern ihrer Forschung, da genauer hinzukommen.
Das wäre eine dieser Adern. Es gibt natürlich viele. Ja. Aber die wäre zum Beispiel, Sie sprechen diese Weihnachtsansprache an, wo er ja das Wort Juden nicht in den Mund nimmt direkt, aber wo er immerhin an Menschen denkt, Hunderttausende, die aufgrund ihrer Rasse verfolgt werden und sogar den Tod erleiden. Mhm. Und jetzt wäre es natürlich spannend zu sagen, hat derjenige, der diesen Entwurf gemacht hat, wir vermuten, dass das der Jesuit Gundlach war, wir wissen es noch nicht, was steht eigentlich in dem Entwurf drin? Und hat der Papst möglicherweise unter dem Eindruck der Informationen, die ihm 1942 zukommen, selber diesen Abschnitt eingefügt? Wenn er ihn selber eingefügt hat, wäre das ein Zeichen, dass er diese Frage sensibler sieht, als man denkt. Wenn da aber Juden gestanden hätte und er hätte Juden gestrichen, dann wäre es wieder andersrum zu interpretieren. Und insofern denke ich, dass man da einen sehr langen Atem braucht, die ganze Entstehungsgeschichte dieser Dokumente zu sehen. Wir werden die Entwürfe möglicherweise gar nicht im Vatikanischen Archiv finden, sondern im Archiv der Jesuiten oder in einem Privatnachlass oder wo auch immer. Das heißt, wenn wir mal die Spitze des Tischtuchs in die Hand kriegen und mal ziehen können, dann wackelt es vielleicht an verschiedenen anderen Orten.
Aber es ist auf jeden Fall schon bei dem wenigen, was Sie uns jetzt schildern, schon erkennbar, dass das natürlich eine ungeheure Fülle an Material ist, das Sie jetzt vor sich haben. Sie haben ja eben gesagt, 400.000 Archivalien, und Sie haben selber mal gesagt, das ist wie die Ausgrabung von Troja, also im Grunde ein Mammutprojekt, auch das jetzt erst im März begonnen hat, dann durch Corona ziemlich aus dem Tritt geraten ist. Sie mussten selbst dann auch das Archiv verlassen. Das heißt also, das ist eine Riesengrabungsaufgabe.
Das ist eine Riesengrabungsaufgabe, die wir uns natürlich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Welt teilen. Mhm. Man kann natürlich nicht alle Themen, ich meine, das sind hunderte von Themen. Wie ist es mit der Gründung des Staates Israel? Wie ist es mit der sogenannten Rattenlinie? Hat der Heilige Stuhl und vor allem der Papst gewusst, dass Mengele mit einem entsprechenden Pass fliehen konnte? Wie ist es mit dem Schweigen zum Holocaust? Wie ist es überhaupt mit all den lehramtlichen Äußerungen des Papstes? Zum Beispiel, warum lässt er 1943 plötzlich die historisch-kritische Exegese für Katholiken zu, mitten im Krieg? Warum? Wie ist das mit diesen ganzen lehramtlichen Fragen im Hinblick auf, was macht man eigentlich mit getauften jüdischen Kindern? Darf man die jüdischen Eltern zurückgeben, falls die den Holocaust überlebt haben? Oder müssen katholische Kinder nicht katholisch erzogen werden? Unendlich viele Fragen, die man sich natürlich aufteilt. Und wir sind jetzt in einem Suchprozess, wo wir uns auf 1-2 Themen konzentrieren, und die werden uns dann hoffentlich 15 Jahre intensiv beschäftigen.
Interessant, spannende Sache. Wie ist das eigentlich ganz konkret? Angenommen, Sie haben jetzt ein Dokument, was Sie für hochinteressant finden, vor sich. Dürfen Sie das dann dort vor Ort fotografieren? Müssen Sie es abschreiben, oder wie gehen Sie damit um?
Also in der Regel müssen Sie im Vatikanischen Archiv die Dinge abschreiben und exzerpieren.
Das heißt, Sie sitzen mit dem Laptop?
Mit dem Laptop. Also inzwischen, also in meinen Anfängen im Vatikanischen Archiv, gab es keine Steckdosen. Und dann hat man von Hand abgeschrieben. Also man sitzt mit einem Laptop und geht diese Aktenstapel durch, macht für sich selber erstmal so Inventarisierung von diesen 1000 Blatt, die in so einer Schachtel sind.
Weil die sind nicht inventarisiert. Es gibt jetzt keinen Computer, wo Sie eingeben können, dritter Entwurf, Enzyklika oder sowas. Da müssen Sie selber schon drauf kommen, wo das liegen könnte.
Sie haben sehr grobe Inventare. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt, wenn Sie in so ein Inventar reingucken, schon wissen, dass da der Entwurf der Enzyklika drin ist. Sondern es kann sein, dass Sie 4, 5, 6, 7 verschiedene Aktenserien in unterschiedlichen vatikanischen Archiven, also wir reden ja immer vom Vatikanischen Archiv, da müssen wir unterscheiden, das ehemalige Vatikanische Geheimarchiv, was jetzt so nicht mehr heißen darf, sondern Apostolisches Archiv, das Archiv des Staatssekretariats, vor allem das Archiv der Glaubenskongregation für die Lehrfragen, weil das ja das Heilige Offizium beinhaltet. Das heißt, es kann Ihnen passieren, dass Sie, um eine einzige Enzyklika nachzuzeichnen, in 5 vatikanischen Archiven sind und vielleicht in 3 Jesuitenarchiven und noch in einem 4. ganz woanders. Weil meinetwegen der Kardinal seinen Nachlass, nennen wir Tisserand, ein ganz bedeutender Mann in der Zeit, weil Tisserand seinen Nachlass in Südfrankreich hat. Es ist sehr schön, mal nach Südfrankreich zu fahren, aber man muss dann den Zugang zu diesem Privatnachlass des Kardinals kriegen, um bestimmte Fragen zu beantworten. Also es ist ein Puzzlespiel, aber genau das macht es ja auch spannend.
Um die Bewertung von Pius XII., dem Papst der Hitlerzeit, gibt es ja eine heftige Auseinandersetzung. Einige in der Kirche möchten ihn so schnell wie möglich selig sprechen und verweisen darauf, dass er in Rom einige tausend Juden vor dem Tod gerettet habe, indem er ihnen in kirchlichen Einrichtungen Unterschlupf gewährte. Andere sagen, er hätte die Autorität gehabt, die Judenvernichtung anzuprangern, so wie der Münsteraner Kardinal Galen, der damals gegen die Euthanasieprogramme der Nazis predigte, woraufhin die Vernichtung behinderter Menschen eingestellt worden sei. Dieser Papst hat demnach völlig versagt. Auf dieser Linie liegt ja auch Rolf Hochhuths Schauspiel Der Stellvertreter von 1963, mit dem Pius XII. Auch in der breiten Öffentlichkeit dann zu einer hochumstrittenen Person wurde. Eine Frage, Herr Professor Wolf, dabei ist ja stets, was wusste der Papst über den Holocaust, über die Massenvernichtung jüdischer Menschen? Wie genau war er im Bilde?
Also das wird die entscheidende Frage sein, der wir uns jetzt zuwenden. Also er war 42 differenziert über die massenhafte Vernichtung der Juden informiert. wir haben ja ein, wie ich glaube, entscheidendes Dokument gefunden und das auch in der Zeit publizieren können. Also es geht darum, dass der amerikanische Gesandte beim Papst vorstellig wird und sagt, eine jüdische Gesellschaft hat uns darüber informiert, dass in der Ukraine und in Polen 100.000-fach, wenn nicht millionenfach, Juden innerhalb von einem halben Jahr ermordet worden sind. Könnt ihr das bestätigen? Und jetzt ist es so, dass die das tatsächlich bestätigen könnten.
Der Vatikan.
Der Vatikan, weil ein Erzbischof der katholisch unierten Kirche der Ukraine aus Lemberg schreibt, vor meiner Haustür passiert das. Und dann haben sie eine weitere Information von einem italienischen Grafen, der aus wirtschaftlichen Gründen da war. Und jetzt kommt halt der Punkt. Der Papst wird darüber informiert. Derjenige, der aber sozusagen das Memo macht, diese Informationen zusammenfasst, der spätere Kardinal Dell'Acqua, der schreibt, naja, also wenn das stimmen würde, wäre es schrecklich. Aber, naja, Juden kann man ohnehin nicht trauen. Und auch Katholiken, orientalische Katholiken, übertreiben immer. Damit hat man sozusagen vor der Klammer eine, wie ich finde, antisemitische und auch gegen die ostkirchlichen Katholiken gerichtete Formulierung, die natürlich alles, was dann kommt, in ein entsprechendes Licht setzt. Und da dieses Dokument ausdrücklich nicht ediert worden ist in dieser offiziellen Aktenedition, die in den 60er Jahren gemacht wurde, muss man sich fragen, warum hat man dieses Dokument eigentlich nicht ediert, wo wir nachweisen können, dass die genau dieses Blatt in der Hand hatten?
Ja.
Damit ist die Frage offen.
Also das heißt, diese Aktensammlung, das sind ja diese 11 Bände, die damals nach Hochhuths Stück in der umstrittenen Zeit, als es darum ging, wie war das mit Pius XII., da sind 4 Jesuiten beauftragt worden, das aufzuarbeiten, die Pius der XII. Zeit, und haben dann diese 11-bändige Aktensammlung herausgegeben, die dann im Grunde auch wesentliche Grundlage für den Seligsprechungsprozess war von Pius XII., er soll ja selig gesprochen werden. Und Sie finden jetzt ein wichtiges Dokument, das in diesen 11 Bänden nicht drin ist. Damit ist ja diese offizielle Sammlung, die der Vatikan damals erstellt hat, im Grunde diskreditiert. Das heißt, Sie können nachweisen, dass diese 11 Bände im Grunde eine Auswahl sind. Eine gelenkte Auswahl, eine interessengeleitete Auswahl.
Ich meine, dass es eine Auswahl sein musste bei der Masse, ist ja klar. Nur, es wurde ja im Vorfeld der Öffnung, noch am 2. März, in bedeutenden Zeitungen und von nicht unbedeutenden Gelehrten gesagt, naja, aus der Forschung in den Vatikanischen Archiven kommt ohnehin nichts Neues raus, weil wir aus den 11 Bänden schon alles wissen. Und jetzt ist es eben so, wenn man nach einer Woche sagen kann, Leute, es ist aber doch so, dass ein so zentrales Dokument nicht ediert wird. Ja, da muss man doch fragen, okay, jetzt werden die wahrscheinlich sagen, ja, wir haben aber nur die obere Ebene ediert. Wir haben also immer alles ediert, was der Papst sagt, was der Kardinalstaatssekretär sagt, vielleicht noch, was die beiden Substituten, also die beiden unmittelbaren Zuarbeiter des Kardinalstaatssekretärs sagen. Das hilft aber gar nichts, weil jeder weiß, die entscheidende Arbeit läuft woanders. Die Musik spielt eine Ebene drunter, nämlich diese unendlichen Informationen, 70 Nunziaturen. Das müssen irgendwelche Sacharbeiter im Staatssekretariat zusammenfassen. Die machen dann tatsächlich ein Memo. Mhm. Und in diesem Memo, wir haben so eins gefunden, solche Memos gibt es ganz viele. Mhm. Und ich vermute mal, dass die kein einziges dieser Memos publiziert haben. Bei Dell'Acqua ist es natürlich noch anders. Der Dell'Acqua, damals eben Mitarbeiter im Staatssekretariat, wird von Paul VI. Zum Kardinal gemacht. Und als diese Edition gemacht wird, lebt er noch. Das heißt, hätte man diesen Text ediert, wäre ganz klar gewesen, der ist ein Antisemit. Das könnte ein Grund sein. Mhm. Und das muss uns dazu führen, dass wir diese Edition würdigen, aber dass wir jedes Dokument prüfen, ist es vollständig und hat man die gesamten Kontexte.
Ja, da finden Sie einen eklatanten Antisemitismus. Also das heißt, man konnte Memos schreiben, ungestraft mit der Formulierung, Juden kann man sowieso nicht trauen.
Das ist aber nur die eine Seite. Genauso haben sie unter den Mitarbeitern des Staatssekretariats ausgesprochene Judenfreunde. Sie haben Leute, die sagen, wir sollten auch mal endlich aufhören, in der Karfreitagsfürbitte für die perfiden Juden zu beten. Oremus et pro perfidis Judaeis. Das heißt, so dieser Blick von außen, der Vatikan ist ein gleichgeschalteter Apparat. Er funktioniert nicht. Der Vatikan ist ein Spiegel der Pluriformität der katholischen Kirche. Und genau, wer hat das Ohr des Papstes wann? Welche Seilschaft, welche Gruppe setzt sich in welcher Frage durch?
Herr Professor Wolf, ist die Seligsprechung von Pius XII. Eigentlich vom Tisch oder muss sie nicht vom Tisch sein, wenn man jetzt feststellt, dass die offiziellen Aktensammlungen, auf die man sich gegründet hat, als man diesen Prozess vorangetrieben hat, dass die im Grunde lückenhaft ist, Interesse geleitet, schief?
Solange wir diese Quellen nicht ausgewertet haben und die Fragen, die wir haben, nicht anhand der Quellen differenziert beantwortet haben, solange muss dieses Seligsprechungsverfahren auf Eis gelegt werden. Ich will es auch andersrum sagen. Ich bin genauso viel dagegen, dass jetzt die Pacelli-Allee in Berlin umgenannt werden soll. Denn auch das wäre ja inkonsequent. Entweder wir sagen...
Also Pacelli ist der bürgerliche Name von Pius XII.
Genau. Warum soll man die jetzt umnennen? Weil er ein Antisemit war und so. Ja, darüber kann man reden, wenn die Quellen ausgewertet sind. Also wer sagt, lass uns jetzt die Seligsprechung auf Eis legen, der muss auch sagen, lass uns mal mit solchen Entscheidungen warten, bis die Historiker diese Quellen ausgewertet haben und wir ein differenziertes, quellengestütztes Urteil haben. Also das gilt nach beiden Seiten. Als Historiker muss ich das nach beiden Seiten so verlangen.
Und obwohl Sie Pacelli, also den späteren Pius XII. Jetzt aus seiner Zeit als Nuntius hier in Deutschland sehr gut kennen, würden Sie im Moment keine Tendenzaussage geben in dieser Frage, ob er ein Antisemit war oder nicht?
Ich kann selber ein Vorurteil haben, ein Vorverständnis. Aber als Historiker muss ich jetzt sagen, ich muss immer wieder neu prüfen. Ich habe ja 42 zu dieser Situation, warum hat der Papst den Amerikanern nicht gesagt, ja, ihr habt recht, die jüdischen Organisationen, wenn sie sagen, 1 Million Juden wird in Polen im Moment umgebracht, warum hat er das nicht bestätigt? An dem Punkt kann ich zeigen, aufgrund eines Quellenbefundes, dass die Information von Del Acqua den Papst dazu bringt, sich dort sehr schwammig und zurückhaltend zu äußern. Das ist jetzt ein einziger Aspekt. Sie haben vorher das Thema angesprochen, wie war das eigentlich mit den römischen Klöstern und dem Vatikan selber im Hinblick auf die Öffnung, um jüdische Menschen dort zu schützen. Auch das weiß ich noch nicht. Es soll ja eine entsprechende schriftliche Anweisung des Papstes geben. Der Kardinalstaatssekretär von Benedikt XVI., Pertone, hat ja in einem Interview behauptet, er habe das gesehen. Ich würde das Dokument einfach gern mal sehen. Wenn wir das finden und wir das sehen und nachweisen können, dass der tatsächlich mit diesem Dokument jemand an den Klöstern rumgeschickt hat und gesagt, passt auf, das ist der Wunsch des Heiligen Vaters, okay, dann ist eine Frage beantwortet. Aber vielleicht gibt es das Dokument auch gar nicht. Dann wären wir wieder in einem anderen Spiel. Ich bin also sehr dafür, differenziert darauf zu antworten. Und so ganz einfach in eine Schublade reinschieben, kann man Pacelli wahrscheinlich nicht.
Herr Professor Wolf, zu den Fundstücken dieser Zeit gehören auch tausende individuelle Hilfeersuchen jüdischer Menschen an den Papst. Das ist bisher noch ein recht unbekannter Teil der Archivschätze des Vatikans. Sie haben gesagt, dass Sie und Ihre Mitarbeiter das besonders berührt hat, diese Briefe zu lesen. Was bewegt Sie dabei?
Es sind ganz unterschiedliche Dinge. Aber das Erste ist, das sind oft die letzten Texte, die diese Menschen geschrieben haben, bevor man sie umgebracht hat. Die Nationalsozialisten wollten das Gedächtnis dieser Menschen auslöschen. Und jetzt werden uns tausendfach solche Ego-Dokumente, also von den Menschen selber geschriebene Texte, Bittschriften an den Papst zugänglich, in denen diese Menschen wieder eine Geschichte und wieder ein Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, dass wir mal aus einem solchen Text...
Vielleicht mal ein Beispiel.
Also, dass wir mal zitieren. Ja. Also wir sind jetzt Anfang 44 in der Gemeinde Tulcin am Bug. Die Juden sind da einfach zusammengetrieben worden. Und jetzt schreibt jemand an den Nuntius: Nach Abzug der rumänischen Behörden werden wir alle der letzten deutschen Vernichtungstruppe ausgeliefert. Wir kennen genau unsere Todesart. Einpferchung unter Stacheldraht, selbstgegrabene Massengräber, die Kinder zuerst lebend hineingeworfenen, die Erwachsenen unter Kolbenhieben splitternackt ausgezogen und hinein ins Grab, ein paar Kugeln nachgeknallt. Es macht nichts, wenn man nicht gleich getroffen wird. Man wird eh von den nächsten Menschenleibern erdrückt. Es gibt keinen drinnen. Stumpf wie das Schlachtvieh lassen wir uns umlegen. Lange genug bewegt sich die Erde, bis wir alle in dem Grab erstickt sind. Dann ist endgültig Schluss. Ein Schrei aus tiefster Todesangst gellt heute zu euch hinüber. Werdet ihr nicht mitschuldig an unserem Tode. wenn man sowas liest.
Das ist ein Dokument, das ging an den Nuntius und das ging über den Nuntius dann
an den Kardinalstaatssekretär. Und jetzt würden wir gern wissen, ist es dem Papst vorgelegt worden oder nicht. Aber das ist so eins dieser Dokumente.
Mhm. Eins von, was schätzen Sie?
Wahrscheinlich 20.000, 30.000. Und unsere Idee war, das ist uns in Rom klar geworden, damit haben wir nicht gerechnet. Also es gibt ganz konkrete Bittschriften einzelner Menschen, die sagen, ich bin die und die, wir haben die und die Geschichte hinter uns. Wir befinden uns jetzt da und da. Wir brauchen 209 Dollar pro Mann für eine Überfahrt nach USA. Und dann kann man nachvollziehen, wie agiert die Kurie, holt sie Informationen ein, dann unterschreibt der Kardinalstaatssekretär den Scheck und er kommt trotzdem zu spät und diese Menschen sterben. Und das sind Informationen, die Datenbanken, die es bisher gibt, so nicht haben. Denn die haben, Yad Vashem und andere, haben oft nur pure Daten, wenn überhaupt. Aber wir haben hinter den Daten von den Menschen selber geschriebene Lebensgeschichten. Und ich meine, dass das eine ganz zentrale Aufgabe auch der deutschen, gerade der deutschen Forschung sein sollte. Und die sind aus ganz Europa, in allen möglichen Sprachen. Dass das eine zentrale Aufgabe der deutschen Forschung sein sollte, diese Bittschriften und das daraus resultierende Schicksal in einer großen Online-Geschichte vernetzt mit Yad Vashem und anderen Holocaust-Memorials aufzuarbeiten und zu edieren.
Sie haben jetzt eben das Stichwort Yad Vashem genannt. Ist das für Sie in einer solchen großen Dimension anzusiedeln, was da im Vatikanischen Archiv lagert?
Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie Yad Vashems Datenbanken angucken, haben Sie, also es ist natürlich toll, dass man das hat, aber Sie haben oft nur dürre Daten. Geboren, deportiert, gestorben. Was wir haben in diesen Dokumenten, ist was ganz anderes. Das ist nicht nur einmal Anne Frank. Das ist mehrfach geschrieben aus der eigenen Feder, das Schicksal von Menschen. Das sind Bittschriften ganz unterschiedlicher Leute. Es sind getaufte Juden, es sind nicht getaufte Juden. Es sind Rabbinerschüler, es sind ganze Familien. Es sind einzelne Leute, es sind Kinder. Es sind hochbedeutende Menschen wie die Gründerfamilie der Dresdner Bank. Und es sind völlig unbekannte Leute vom Rande. Alle, aus allen Ländern. Und ich finde, das ist schon ganz einmalig. Weil, also, wenn wir über 6 Millionen tote Juden reden, das ist natürlich eine erschreckende Zahl. Aber wenn wir 25.000 einzelne Schicksale aus der Feder dieser Leute selber beschrieben haben, ist es was ganz anderes. Und wenn man Antisemitismusbildung als einen zentralen Punkt der politischen Bildung haben will, dann glaube ich, ist das ein Projekt. Ja, ich würde fast sagen, das ist eine Staatsaufgabe. Mhm. Das müssen wir dringend machen.
Wie kommt der Vatikan und wie kommt der Apparat dabei weg, sag ich mal? Also wie reagieren die auf diese Hilferufe? Es ist ja zunächst auch mal erstaunlich, dass sich Juden in dieser großen Zahl an den Papst wenden, also an einen wichtigen Vertreter einer anderen Religion. Offenbar haben sie ihm etwas zugetraut.
Ja, also wir haben einzelne Fälle durchexerziert. Es gibt Fälle, wo der Vatikan nichts macht. Es gibt Fälle, wo der Vatikan versucht zu intervenieren und wo eben der entsprechende Nuntius sagt, bei der Reichsregierung ist nichts zu machen. Es gibt Fälle, wo der Vatikan ganz konkret also den Scheck ausstellt, damit die von einem italienischen oder portugiesischen Hafen dann ablegen können. Meine Mitarbeiter haben ja gestern gesagt, also wir haben einen Fall, den wir im März gefunden hatten, wo es den Scheck gibt. Da haben wir jetzt aus Lissabon vom Nuntius die Nachricht, ja, dieser Mensch ist tatsächlich auf einem Schiff Richtung Argentinien weggefahren. Das heißt, da hat die Hilfe...
Eine Rettungsgeschichte.
Genau, das ist eine Rettungsgeschichte. Das heißt, wir werden durch diese Lebensgeschichten auch wieder in die internen Abläufe der vatikanischen Entscheidungsfindung reinkommen. Das anzuschauen, bringt auch für die große Frage etwas. Denn das wäre ja eine der großen Debatten. Hat er geschwiegen, um helfen zu können? Das ist ja eine dieser Entschuldigungs... Er hat geschwiegen, weil, wenn er protestiert hätte, wäre auch die Hilfe im Kleinen tot gewesen. Oder hätte er nicht protestieren sollen, damit überhaupt das Morden als solches aufhört? Das sind ja die beiden Erklärungsmechanismen und Erklärungsmodelle. Und genau, wir möchten genau da rein. Wir möchten versuchen, sowohl für die eine als auch für die andere Pro- und Kontra-Argumente zu finden und dann mal sehen.
HR Info, Himmel und Erde mit einer Feiertagsausgabe. Heute mit einem Einblick in die seit März 2020 möglichen Archivforschungen zu Papst Pius XII., dem Papst der Nazizeit. Im Gespräch waren Klaus Hofmeister und Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Universität Münster.